Anfang unseres Lebens als Christ steht der Ruf in die Nachfolge. Der Ruf Jesu, der jeden Einzelnen ganz persönlich meint. Und die Antwort des Menschen ist dann das andere. Die Antwort heißt zum Beispiel: Hier bin ich, Herr, ich habe deinen Ruf gehört, dir gehört mein Leben. Nun kann man diese Antwort auf den Ruf Jesu ganz unterschiedlich geben. Manche kenne ich, die haben das zum Beispiel in einem Gottesdienst getan. Da hat sie ein Lobpreislied berührt oder ein Satz aus der Predigt. Und plötzlich war klar, hier bin ich gemeint. Hier redet Jesus ganz deutlich zu mir. Andere haben bei einer Freizeit ihr kleines Ja zu Gottes großem Ja über ihrem Leben gesagt. Oder bei einer Evangelisation wie bei Pro Christ. Hier bin ich. Und es gibt natürlich auch die, die das ganz alleine gemacht haben, die vielleicht einen langen Weg hinter sich haben, mit vielen Fragen, mit vielen Zweifeln, mit vielen Überlegungen und Gesprächen und dann irgendwann gesagt haben, ja, Herr, hier bin ich. Manche gehen in unserer Zeit lange, lange Emmauswege. Eine Studie hat vor einigen Jahren gefragt, wie finden in Deutschland eigentlich Erwachsene zum Glauben? Und die Studie hat gezeigt, es sind in der Regel im Durchschnitt etwa 7 Jahre. 7 Jahre. Lange Wege, die manchmal, wenn Menschen gehen von ersten Kontakten zu Christen bis zu dem Moment, wo sie sagen, Herr, ich habe verstanden, dass du mich ansprichst, dass ich gemeint bin. Das Leben in der Nachfolge Jesu ist dann dadurch gekennzeichnet, dass es immer wieder eine Kette von Berufungen und Rufen Jesu gibt. Und dass ich dann immer wieder auch herausgefordert bin zu antworten, ja, Herr, hier bin ich. Wenn Jesus einen Menschen ruft, dann passiert eine Verwandlung, die es in sich hat. Wir können das ja an dieser doppelten Berufungsgeschichte von Saulus und von Hananias sehen, die wir eben in der Lesung gehört haben. Ich beginne einmal mit der Berufung von Paulus. Ich stelle mir vor, wie er auf seinem Esel unterwegs ist in Richtung Damaskus. Er wird begleitet von einer kleinen Gruppe der Jerusalemer Tempelpolizei. Unter dem Arm hat Saulus ein Bündel mit Haftbefehlen und die geht er im Geiste noch einmal durch. Und plötzlich trifft ihn dann dieses Licht vom Himmel und dazu die Stimme von Jesus. Hier bin ich, Jesus, den du verfolgst. Paulus findet sich plötzlich im Straßengraben wieder und man möchte fast Ausschau halten nach einem ADAC für Esel, wenn es den damals gegeben hätte. Wenn ein erwachsener Mensch hinfällt, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes erniedrigend. Und dazu kommt, dass Saulus ja nicht nur seine Kontaktlinsen verliert, sondern sein Augenlicht. Und diese etwas rustikalen Begleitumstände seiner Berufung machen deutlich, dass Berufung und Sendung immer unten beginnt. Der alte Mensch wird vom hohen Ross gestürzt. Der Bibeltext erzählt, nicht nur ein Bündel mit Haftbefehlen fiel in den Straßenstaub, wer fiel, war Saulus selbst mit all dem, was er besaß und hatte. Und noch etwas anderes erstaunt, wenn man diesen Text liest. Von jetzt auf gleich wird dieser Saulus in den Dienst gestellt und gesandt. Ich finde, das ist purer Leichtsinn. Da fehlen doch sämtliche Voraussetzungen. Ich bin sicher, wenn ich Paulus hätte berufen müssen, dann hätte ich zu ihm gesagt, weißt du, Paulus, jetzt sind erstmal 3 Dinge fällig. Das erste ist, wir müssen deine Vergangenheit aufarbeiten. Deinen ganzen Hass, diese Aggressionen, deine unausstehliche Arroganz, diese Besserwisserei, das muss erstmal bearbeitet werden. Und so etwas braucht Zeit. Das zweite, lieber Paulus, du bist zwar ein großer Theologe, aber das ist nicht automatisch die Befähigung zum evangelistischen Dienst. Jetzt geh erstmal zum Johanneum nach Wuppertal und lies mal ordentlich Luther und Karl Barth und lern mal, was christologische Schriftauslegung ist. Und das Dritte, lieber Paulus, weißt du, mit deinem Dienst in den Gemeinden, da müssen wir etwas vorsichtig sein. Du bist kein unbeschriebenes Blatt. Wenn du jetzt hoppladihopp hereingestolpert kommst und sagst, fürchtet euch nicht, ich bin jetzt bekehrt, dann stiftet das nur Verwirrung. Und Jesus? Jesus handelt hier völlig anders, als ich gehandelt hätte. Bekehrung und Beauftragung sind hier in dieser Geschichte bei Saulus ein einziger Vorgang. Jesus zieht unter das alte Leben des Saulus einen Schlussstrich. Das Alte ist vergangen. Und dann ist dieser große Saulus 3 Tage lang blind. Das bedeutet, dass dieser selbstbewusste große Mann in Zukunft als Abhängiger leben muss. Abhängig von jemand, der ihn führt und leitet. An der ganz entscheidenden Stelle des Lebens abhängig, nämlich da, wo wir gerne selber über unseren Lebensweg entscheiden. Genau da, wo wir so gerne das Sagen haben. Übrigens hat Jesus das bei seinen Berufungen immer so gemacht. Da steht er zum Beispiel im Morgengrauen am Ufer eines Sees. Als die Jünger vom Boot ans Land kommen, nimmt Jesus den Petrus beim Arm und sagt zu ihm: Petrus, jetzt fängt für dich ein neuer Weg an. Früher, als du jung warst, da hast du selbst bestimmt, wohin du gehst. Aber jetzt, wo du älter geworden bist, da wird dich ein anderer führen, wohin du nicht willst. Man kann diese schöne Berufungsgeschichte im letzten Kapitel des Johannesevangeliums nachlesen. Das ist übrigens der springende Punkt in der Nachfolge. Sind wir auch dann bereit, uns führen zu lassen, wenn das eigene Lebenskonzept dabei kräftig durcheinander gerät? Wenn der Weg in eine ganz andere Richtung geht, als ich das wollte? Beim Vorbereiten auf die Predigt heute Morgen habe ich mich an meine erste Stelle im CVJM Westbund erinnert. 24 Jahre, erstes theologisches Examen in der Tasche und dann ab in den Reisedienst. Abgesprochen war, dass ich unter anderem fürs Ruhrgebiet zuständig war. Und ich empfand das als riesengroßes Privileg, gerade in dieser Region überregional für Jugendarbeit verantwortlich zu sein. Und dann kam es total anders. Es gab einige personelle Engpässe im CVJM Westbund und ich musste, statt ins Ruhrgebiet zu gehen, nach Hessen. Hessen? Das kannte ich überhaupt nicht. Das kannte ich nur vom Durchfahren vom Ruhrgebiet zu meinem Studienort in Heidelberg. Hessen, das war auf meiner Landkarte ein riesiger weißer Fleck mit fürchterlich dreckigen Orten. Und da sollte ich hin? Da wollte ich einfach nicht hin. Im Nachhinein habe ich gedacht, ja, es war genauso gut und richtig. Mein Mann und ich haben dann im Rheinland gewohnt und haben uns dort sehr wohl gefühlt. Und dann kam plötzlich Bielefeld als nächster Arbeitsort ins Spiel. Bielefeld? Herr, du musst dich irgendwie vertan haben. Also das kann nicht im Ernst wahr sein. Bielefeld, die Stadt, die es gar nicht gibt, da will ich nicht hin. Ich will einfach im Rheinland bleiben. Diese Mentalität, die passt doch zu uns. Und diese Ostwestfalen, will ich nicht. Hier bin ich. Sagen wir das eigentlich auch dann, wenn wir uns etwas völlig anders vorgestellt haben? Inzwischen leben wir 43 Jahre lang hier und wir finden es ausgesprochen schön. Also von da aus kann ich nur sagen, Herr, du hast es gut gemacht, danke, auch wenn ich das damals gar nicht so gesehen habe. Und ich denke an ein Gespräch, was ich vor kurzem mit jemand geführt habe. Da ging es um die Frage, wie es bei ihm beruflich weitergeht. Und dann sagte er, ja, es müsste genau der Ort sein und es müsste genau die Aufgabenbeschreibung sein. Da habe ich gesagt, viel Spaß beim Suchen. Ich denke, unser Gespräch ist jetzt beendet. Dann macht man Gott schlicht und einfach Vorschläge und man stellt ihm Bedingungen. Aber zurück zu Paulus. 3 Tage lang musste Jesus mit ihm dieses Rollenspiel üben. Und als Saulus dann wieder sehen konnte, da war es lebenslanger Ernstfall. Und wenn man die Briefe von Paulus liest oder auch die Apostelgeschichte, dann kann man immer wieder den Satz lesen, und der Geist führte sie. Aber auch, Der Geist ließ es nicht zu. Also, der Geist führte sie und der Geist ließ es nicht zu. Das war das Erste, eine Verwandlung, die es in sich hat. Das Zweite, Sichtweise eine Schrittlänge. Diese Überschrift kam mir in den Sinn, als ich mich an so manche Autofahrt bei ziemlichem Nebel erinnerte. Und das ist ja immer wieder unheimlich, durch so eine Milchsuppe zu fahren. Und da kann ja jeden Augenblick aus dem Dunstschleier etwas auftauchen, womit man gar nicht gerechnet hat. Wir möchten doch als Christen gerne Klarheit haben. Wir möchten gerne Leute mit Durchblick sein. Wir wollen über weite Perspektiven verfügen, auch in der Nachfolge. Der Bibeltext sagt, Gott gibt uns diesen Durchblick, diese Klarheit nicht immer. Jedenfalls nicht unbedingt so, wie wir sie wollen und wie wir es uns vorgestellt haben. Was sagt er zu Saulus? Er sagt drei Dinge. Steh auf und geh. Steh auf und geh. Das ist eine Aufforderung zu unverzüglichem Aufbruch. Wenn Jesus ruft, dann gibt es kein Feilschen um Termine. Und dann gibt es auch kein Verschieben auf später. Das kann man in den vielen Nachfolgegeschichten der Bibel sehr schön nachlesen. Das Zweite, was er sagt, heißt, geh in die Stadt. Das ist nicht mehr als eine ungefähre Richtungsangabe. Wenigstens war noch klar, welche Stadt gemeint war, aber mehr eben auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass Saulus im Stillen gedacht hat, was soll ich da noch? Meine ursprünglichen Pläne sind dahin. Wenn ich da jetzt ankomme, was soll ich überhaupt sagen? Mein Ruf ist mir doch vorausgeeilt. Ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Das kann doch alles nur peinlich werden. Außerdem hat Jesus mir ja nicht mal eine Adresse gegeben. Und das Dritte, Jesus gibt dem Saulus ein Versprechen. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Ist das ein Versprechen? Eigentlich kann man das gar nicht so bezeichnen. Es beinhaltet nicht mehr als die Zusage, wenn du gehst, dann wird dir auch der nächste Schritt klar, aber vorher nicht. Wie viele Rufe von Jesus haben wohl unter uns kein Gehör gefunden und keinen Gehorsam gefunden, weil wir uns die Dinge ganz anders vorgestellt haben? Ich habe auch lange Zeit geglaubt, dass Führung Gottes daran zu erkennen ist, dass einem etwas 150% klar ist. Ganz, ganz, ganz klar. Und ich habe im Laufe der Jahre viele Christen dastehen sehen und auf die ganz große Klarheit für ihren Weg warten sehen. Manche haben das übrigens für ganz besonders fromm gehalten. Aber in Wirklichkeit ist diese Frömmigkeit nichts anderes, als dass man Gott Bedingungen stellt. Du müsstest mir übrigens auch den zweiten Weg zeigen, wenn du willst, dass ich gehen soll. Und der dritte wäre übrigens auch nicht schlecht, dass ich mich bewegen soll. Schließlich führt es dann dazu, dass man auf den Ruf Jesu wartet und wartet und wartet, obwohl er längst ergangen ist. Natürlich werde ich immer wieder für richtige Entscheidungen beten, völlig klar. Und das wichtigste Gebet heißt sicher, Herr, lass mich das tun, was du segnen willst. Ich werde in der Bibel lesen, klar. Ich werde Gespräche mit anderen Christen führen, auch klar. Aber viele verstehen den Ruf Jesu als etwas ganz Außerordentliches. Und solange dieses Außerordentliche nicht eintrifft, bewegen sie sich einfach nicht. Aber bei wem passiert das Außerordentliche? Im Grunde sind das fromme Erpressungsversuche, mit denen wir Gott Bedingungen stellen. Ich kann das von mir selber sagen und weiß es auch von vielen anderen und ich sehe es am allerdeutlichsten hier bei Saulus. Führungen Gottes können das genaue Gegenteil von dem sein, was ich mir vorgestellt habe. Es ist nicht immer der große Durchblick, den Gott gewährt. Führung ist ganz oft der erste kleine gehorsame Schritt. Und für den zweiten und den dritten Schritt wird es erst dann Klarheit geben, wenn ich den ersten gegangen bin, vorher nicht. Und übrigens die ganze Klarheit gibt es erst im Nachhinein. Oft kann man erst rückwärtsblickend erkennen, in welcher guten Weise Gott in unserem Leben die Fäden geknüpft hat, wie er Linien hineingelegt hat in unser Leben. Und die ganz große Klarheit werden wir sowieso erst in der Ewigkeit bekommen, wo dann auch die Wegstrecken, die dunkel und rätselhaft geblieben sind, die Belastungen, die Krisen, die Anfechtungen, das noch nicht genau wissen, was uns zu schaffen macht, wo all das im Licht Gottes klar wird, Sichtweise ein Meter. Und das dritte und letzte, von langer Hand geplant. In dieser doppelten Berufungsgeschichte von Saulus und von Hananias wechselt jetzt noch einmal der Ort der Handlung. Weg von Saulus hin zu Hananias. Im Text haben wir eben gehört, es gab aber einen Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Er antwortete: Hier bin ich, Herr. Merken Sie, was jetzt passiert? Jetzt beginnt Gott auf der anderen Seite ebenfalls einen Faden zu spinnen. Genau dort, wohin er Saulus senden will, fängt Gott schon vorweg an zu wirken. Aber dem Hananias wird ein bisschen schwindelig, als er hört, was Gott mit ihm vorhat. Geh hin in das Haus des Judas, dort ist ein Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Und aus dem Hananias platzt es heraus, um Gottes Willen, bloß das nicht. Diesem Mann möchte ich einfach nicht alleine begegnen. Hananias hat schlicht und einfach Angst. Ist das nicht eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte? Auf der einen Seite der blinde Saulus, der keine Ahnung hat, was da eigentlich auf ihn zukommt. Auf der anderen Seite Hananias, der Angst hat vor dem Auftrag Gottes. Und beide, Saulus und Hananias, haben nichts anderes als Gottes Auftrag. Sie haben Gottes Verheißung, aber sie müssen beide gehen, einfach weil Gott es sagt. Und jetzt passiert genau das, was abläuft, wenn eine Brücke gebaut wird. Von beiden Seiten werden die Brückenköpfe gesetzt. Ich sehe das immer wunderschön, wenn ich auf der Fahrt nach Gießen bin zu einer von unseren Nichten. Da kommt man an so einer Baustelle vorbei, wenn man durch die hessische Pampa fährt, wo man diese Brückenköpfe einfach sieht. Da werden die freitragenden Teile erst einmal gebaut. Und zunächst stehen sie da und ragen ins Leere. Und da wird einem schon ein bisschen schwindelig, wenn man sich das anguckt. Und ich kann verstehen, dass Leute sagen, da setze ich keinen Fußbreit drauf. Aber Gott mutet ihnen beiden zu, ihren Schritt darauf zu setzen. Und mit jedem Schritt, den sie gehen, baut Gott die Brücke weiter, bis der Weg in der Mitte zusammenkommt. Vorher hat er weder Saulus noch Hananias verraten, dass auf der anderen Seite schon jemand auf ihn wartet. Und dass er alles gut vorbereitet hat. Am Ende kann man nur staunend sagen, Gott hat alles von langer Hand geplant. Er lässt keinen ins Leere laufen, den er sendet. Mich hat diese Geschichte unglaublich überwältigt. Es ist menschlicherseits eine Geschichte von Zögern, von Ungewissheit, von Angst, was da auf einen zukommt. Und ich ahne, dass es den meisten von uns da schon ähnlich gegangen ist. Da steht man zum Beispiel, hat man zum Beispiel seine Jahresplanung gemacht, guckt in den Kalender und kriegt irgendwie weiche Knie und denkt, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Da steht man vor einer Wohnungstür, um einen Besuch zu machen und kennt den Menschen nicht und man möchte am liebsten nach Hause umdrehen vor lauter Unsicherheit. Da hat man einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu einem Gespräch gebeten, mit dem es in der letzten Zeit ganz viele Probleme gegeben hat. Und kurz bevor er oder sie dann kommt, denkt man, boah, wenn dieses Gespräch ein anderer führen könnte, was wäre ich da froh drüber. Wir gehen nach diesem Gottesdienst in unseren Alltag zurück und wir wissen, Jesus Christus hat jeden und jede berufen zum Dienst. Und gleichzeitig fragen wir, wie kriege ich eigentlich das Packende? Wo soll ich eigentlich anfangen? Wo ist der Brückenkopf, damit ich nicht ins Leere laufe? Und schließlich geht man den Weg dann doch. Und auf einmal geschieht das Wunder und man entdeckt, Gott hat tatsächlich vorgearbeitet. Da kommt einem von der anderen Seite einer zu, entgegen, der einem die Hand reicht. Da hat Gott einen Brückenkopf gebaut. Und man denkt, warum bin ich eigentlich so kleingläubig gewesen? Warum habe ich Gott nicht abgenommen, dass er keinen überfordert? Wenn wir nach diesem Gottesdienst nach Hause gehen, bleibt dann alles beim Alten? Oder sagen wir, ja, Herr, hier bin ich. Und dann geht es darum, zuversichtlich und hoffnungsvoll, vielleicht auch zögernd und ängstlich, den Schritt zu gehen, der jetzt bei Ihnen dran ist. Denn Sie nehmen es Gott ab, dass er alles gut vorbereitet hat. Und darauf können wir uns verlassen. Amen.